der Fundort der Leiche lag einen guten Kilometer von dem Dorf Weschendorf auf Fehmarn entfernt. Pia Kuritgi, Kriminalkommissarin bei der Bezirkskriminalkommission in Lübeck, war im Anschluss an einen Termin in Neustadt zu diesem Einsatz gerufen worden. Sie lenkte ihren Privatwagen über die holprige Piste und fluchte leise, als die Stoßdämpfer des alten Citroën knirschten. Die Dächer des Ortes Weschendorf verschwanden schon wieder hinter Knicks und Bäumen, aber das Gebäude, das Pia suchte, war noch nicht in Sicht. Der mit Schlaglöchern übersäte Feldweg endete an einem windschiefen Gatter. Keine Hausnummer, aber ein rostiges Schild am Zaun, das vor dem bissigen Schäferhund warnte. Es waren erst zwei Streifenwagen, ein Leichenwagen und auch nur wenige andere Autos zu sehen. Pia erkannte Horst Egon Gablers blauen Audi. Er war der Leiter des K1 und ihr Vorgesetzter. Also befand sie sich in der richtigen Adresse. Sie wusste noch nicht viel. Einer der Bewohner, ein Mann namens Patrick Grieger, hatte gegen Mittag die Polizei verständigt, weil er im Garten des Hauses die Tote gefunden hatte. Es handelte sich seinen Angaben zufolge um eine seiner Mitbewohnerinnen. Milina Ingvars war ihr Name. Pia Kuritgi sprach einen uniformierten Kollegen an, der am Gatter den Zugang kontrollierte und wies sich aus. Dann umrundete sie das Haus, um zum Fundort der Leiche zu kommen. Das Gebäude hatte seine Glanzzeit augenscheinlich schon vor dem Ersten Weltkrieg hinter sich gehabt. Von der Fassade bröckelte in tellergroßen Stücken der Putz und zeigte bedenkliche Risse. Die Fenster waren zum Teil blind, bei anderen waren die Scheiben gesprungen. Eines im Obergeschoss hatte man notdürftig mit einer Platte Sperrholz repariert. Die Tote befinde sich im hinteren Teil des Gartens, hatte ihr der Kollege gesagt. Pia war früh dran, so dass sie den Kollegen von der Schutzpolizei noch beim Absperren helfen musste. Die Frau lag mit dem Gesicht nach unten in einem Beet. Sie war offenbar recht jung. Glatte, helle Haut, noch etwas Babyspeck an Oberarmen und Schenkeln, schwarz gefärbtes, schulterlanges Haar, das am Ansatz dort, wo es nicht blutverkrustet war, hell schimmerte. Die Todesursache war dem ersten Anschein nach die massive Kopfverletzung, die Pia selbst auf mehrere Meter Entfernung noch gut erkennen konnte. Es sah so aus, als hätte ein scharfkantiger Gegenstand dieses Loch im Schädel der Frau verursacht. Pias Blick wanderte weiter. Keine sichtbaren Abwehrverletzungen an den Armen. Die Hände sahen weich und kindlich aus. Die Fingernägel waren bis aufs Fleisch abgekaut und teilweise von splitterndem schwarzem Nagellack bedeckt. Die Frau trug einen Rippentop aus grauer Baumwolle, dessen Träger ihr über die Schultern gerutscht waren. Darunter einen schwarzen BH. Auf ihrem rechten Schulterblatt prangte ein Tattoo, das eine Art geflügelten Drachen darstellte. Die zu knappen Shorts abgeschnittenen Jeans verdeckten kaum den Schritt der Toten. »Kein schöner Anblick«, sagte Michael Gerlach, als Pia das restliche Absperrband zurück zum Einsatzwagen brachte. »Das ist es doch nie.« Pia wischte sich mit dem Unterarm den Schweiß von der Stirn. »Was hältst du von der Umgebung?« Der verwahrloste Garten ging übergangslos in eine Art Wildnis über. Pia zuckte mit den Schultern. »Nicht Fisch und nicht Fleisch. Schwer zu sagen, ob die Frau in ihrem privaten Umfeld oder im öffentlichen Raum getötet worden ist. Immer vorausgesetzt, dass der Fundort der Leiche überhaupt der Tatort ist.« »Streng betrachtet ist es ein Privatgrundstück«, sagte Gerlach und zog ein Papiertaschentuch hervor. Auch er schwitzte also. Das war irgendwie beruhigend. »Nur, dass Hans und Franz hier entlanglatschen und die holde Maid im Garten haben werkeln sehen können«, meinte Pia. »Also nicht ganz so privat.« »Du glaubst, sie hat bei der Hitze im Garten gearbeitet?« »Sie hat zumindest Gartenklocks an den Füßen. Außerdem liegen neben der Leiche eine Harke und eine kleine Schaufel.« Pia kniff die Augen gegen das flirrende Licht zusammen. Der Feldweg da drüben führt direkt am Grundstück entlang. Von dort konnte man die Frau im Gemüsebeet bestimmt gut sehen. Aber wer zum Teufel sollte bei diesem Wetter hier spazieren gehen? Stand vorn an der Abzweigung nicht was vom Weg zum Strand? Fragte Pia. Ich kann das Meer schon fast riechen. Über die Köpfe der Kollegen von der Kriminaltechnik hinweg, die in ihren weißen Overalls schwitzten, fiel Pias Blick auf einen Mann, der mit in die Hüfte gestützten Händen am Einsatzwagen hinter der Absperrung stand. Ein Unbekannter, der in ein Gespräch mit Horst Egon Gabler vertieft war. War das schon der neue Kollege, der ihnen angekündigt worden war? Sie hatte den Namen Manfred Rist nicht sofort zuordnen können, aber nun, da sie den Mann dort stehen sah, traf die Erinnerung sie wie ein Hieb in den Magen. Verdammter Mist, ausgerechnet der! Ihr Zusammentreffen lag, Pia rechnete nach, inzwischen 4 Jahre zurück. Die Begegnung war nicht gerade eine ihrer Sternstunden bei der Polizei gewesen. Aber für Manfred Rist war die Sache noch weitaus unangenehmer ausgegangen. Bei der Erinnerung an das, was sie ihm angetan hatte, spürte Pia, dass ihr Gesicht zu glühen begann. »Eigentlich sollte ich froh sein, dass Riss zu uns gestoßen ist«, meldete sich ihr schlechtes Gewissen. Das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion litt unter chronischer Unterbesetzung, woran Pia, die seit der Geburt ihres Sohnes nur noch Teilzeit arbeitete, nicht ganz unschuldig war. Ein uniformierter Kollege geleitete Pia und Gerlach zum Hintereingang des Hauses, der geradewegs in die Küche führte. Der Mann, der die Tote gefunden hatte, saß mit gesenktem Kopf am Tisch. »Sind Sie Herr Grieger?«, fragte Pia. Er nickte matt. Pia stellte sich und Gerlach vor. »Patrick, du musst jetzt nicht mit denen sprechen, wenn du nicht willst«, sagte eine Frau, die im Hintergrund stand. Ihr hennarotes Haar war aufgesteckt, doch wie alle hier war sie verschwitzt und ein paar Strähnen klebten ihr auf der Stirn und im Nacken. »Und wer sind Sie?«, fragte Gerlach. »Irma Seibel. Ich wohne hier, wenn es Ihnen nichts ausmacht.« »Wir werden Sie später auch noch befragen«, sagte Pia. »Aber als erstes müssen wir mit Herrn Grieger reden, hier in der Küche, wenn möglich.« Die Frau stellte den Kessel, den sie in der Hand gehalten hatte, langsam auf dem altmodischen Gasherd ab und musterte die Polizisten. »Na gut, ich muss sowieso los, Zoe abholen«, sagte sie und verließ den Raum. Patrick Rieger war 28 Jahre alt und wohnte seit März in dem Haus in der Nähe von Weschendorf. Er gab vor laufendem Aufnahmegerät an, in Kiel im 7. Semester Biologie zu studieren. »Ich bin nicht mehr jeden Tag an der Uni«, sagte er. »Deshalb habe ich meine teure Bude in Kiel auch aufgegeben. Hier muss ich nicht so viel Miete zahlen. Stattdessen packe ich beim Renovieren mit an.« »Wem gehört das Haus?« »Keine Ahnung. So eine Frau von der Insel hier. Irma ist die offizielle Mieterin und ich bin ihr Untermieter.« »Und wer wohnt sonst noch hier?« »Arne Klasen. Irmas Freund oder Lebensabschnittspartner oder Stecher, wie Sie wollen.« Er sah Pia provozierend an. »Das sind all Ihre Mitbewohner?« fragte sie kühl. »Nein, Melina hat auch hier gewohnt«, er schluckte. »Sie ist die Frau im Garten.« Patrick deutete mit dem Kopf vage in Richtung Fenster. »Wie hieß Melina mit Nachnamen?«
»Melina, keine Ahnung, Ingwas oder so.«
»Und wie war Ihr Verhältnis zu Melina Ingwas?«
»Melina war sowas wie meine Freundin. Aber ich hab sie nicht angerührt. Ich meine, ich hab ihr das nicht angetan.«
»Erzählen Sie uns bitte, was heute passiert ist, von Anfang an.« Patrick Rieger schilderte in abgehackten Sätzen, wie er morgens gegen 9 Uhr aufgewacht war. »Wegen dieser Affenhitze. Mein Zimmer liegt unter dem Dach.« Es war ganz ruhig gewesen. Irma Seibel und Arne Klasen hatten das Haus schon verlassen. Irma betrieb einen Second-Hand-Laden in Burg, in dem sie Kinderkleidung verkaufte, gab er Auskunft. Sie fuhr für gewöhnlich um 8 Uhr los, weil sie ihre Tochter Zoe vor der Öffnung des Geschäfts noch im Kindergarten abgeben musste. »Ihre Tochter?« hakte Gerlach nach.
»Zoe ist 5«, erklärte Patrick. »Wie gesagt, sie ist Irmas Tochter, aber Arne ist nicht der Vater. Arne war auch irgendwo hingefahren.«
Er berichtete weiter, dass Arne Klasen mal hier, mal dort auf irgendwelchen Baustellen arbeitete. Hauptsächlich war er jedoch mit Reparaturen an dem Haus beschäftigt, in dem sie wohnten. Melina hatte gerade Tee getrunken, als er, Patrick, in die Küche gekommen war. Sie hatten kaum miteinander geredet, und er wusste nicht, welche Pläne Melina für den Tag gehabt hatte. »War sie berufstätig?« fragte Pia.
»Melina?«
Er klang erstaunt.
»Wie alt war sie?«
18. »Oder ging sie noch zur Schule? Hat sie studiert?«
»Melina hat eigentlich gar nichts gemacht«, bemerkte er verwundert, als würde ihm der Mangel an Beschäftigung gerade erst bewusst.
»Wie hat sie ihren Lebensunterhalt bestritten?« Er zuckte mit den Schultern.
»War ja nicht teuer, das Leben hier.«
»Um wie viel Uhr haben Sie das Haus verlassen?«
»Nach 9, so 9:15, kann auch 9:20 gewesen sein.«
»Wo sind Sie gewesen?«
»Rumgefahren. Ich wollte zum Wasservogelschutzgebiet Wallnau.«
»Was haben Sie dort getan? Aufzeichnung gemacht oder vielleicht fotografiert?«
»Nein. Als ich dort war, habe ich gemerkt, dass ich meine Ausrüstung vergessen hatte. Außerdem war es zu heiß zum Arbeiten. Bin weiter zum Strand gefahren und hab gebadet. Und bin dann nur so rumgewandert.«